Ja, manchmal denkt man so, ne, so ein junger Mann und dann schreibt er so ernste Lieder. Hat er irgendwie ein Problem, der Junge? Aber, was, bitte? Nein, wenn wir die Offenbarung lesen, dann lesen wir von sehr großen Dingen, von der Erde, von der ganzen Erde, von dem Himmel, von heftigsten Naturkatastrophen, von weltumspannenden Ereignissen. Und manchmal wünschen wir uns lieber, dass irgendwie alles ein bisschen kleiner dimensioniert, alles ein bisschen. Und wenn Gott über diese großen Dinge redet, dann denken wir manchmal, ja Herr, also das ist jetzt gerade nicht so meine Welt. Also meine Welt ist irgendwie so ein bisschen ganz anders. Die ist irgendwie viel kleiner und da gibt es ganz andere Nöte und Probleme und Schwierigkeiten, mit denen ich gerade zu tun habe, mit denen ich zu kämpfen habe. Und du bist also mit deiner großen Welt beschäftigt irgendwie so, ne? Und aber es ist wichtig, dass wir uns diese großen Dinge vor Augen führen, weil wir mittendrin in diesen großen Dingen sind wir kleine einzelne Menschen. Und Gott sagt uns, durch seinen Sohn Jesus Christus sagt er uns, deine Haare auf dem Kopf sind gezählt. Denk mal nicht, nur weil Gott das große Ganze im Blick hat und sich um das große Ganze kümmert, dass er dich vergisst, dass er dich aus dem Blick verliert, dein kleines Leben, deinen kleinen Tag. Heute, das vergisst er nicht. Er sieht das. Er weiß ganz genau, worum es in deinem Leben geht. Und was haben wir Sonntag uns nochmal daran erinnert? Jesus sagt, trachte nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und diese kleinen Dinge, die für dich so groß sind, Gott sorgt sich darum. Also überlass es ihm doch. Wirf deine Sorgen auf ihn heute Abend, wenn du jetzt hierher gekommen bist mit Sorgen, mit Nöten, mit Problemen. Wirf es doch auf ihn und lass dich darauf ein, dass Gott dir von seinem Reich erzählt. Von dem, womit er beschäftigt ist. Und wo er möchte, dass du ein Teil davon bist. Und ja, lass uns darauf einlassen, einfach sein Wort zu lesen, sein Wort zu hören, als etwas, nicht was, wo wir denken, ah oh ja, und wann kommt er endlich zu dem Punkt, wo das mal was mit mir zu tun hat, so, ne? Sondern unsere Frage so, was hat das mit Gott zu tun? Boah, ich will wissen, Gott, womit du beschäftigt bist, was dich bewegt, was dich beschäftigt. Ich will daran Anteil nehmen. Na, so wie du dich vielleicht mit jemandem verabredest am Sonntag nach dem Gottesdienst zum Kaffeekränzchen, ne? Und dann setzt du dich hin. Und dein großes Anliegen ist, dass dieser jemand, dieser Bruder, diese Schwester, mit der du dich da verabredest, dass er deine Not teilt. Du wünschst dir, dass er doch mal fragt, wie es dir geht, was, ne, mit dir so los ist. Ne? Und wenn zwei so zusammenkommen, dann wird es oft schwierig, ne, weil sie beide enttäuscht werden. Der eine erzählt seine Sachen, ne, und der andere denkt, Mensch, wann hörst du denn nicht auf mal mit deinen Sachen, wann fragst du mal, wie es mir geht? Und dann ist der andere dran und erzählt und der andere denkt, ja, ist ja alles gut und schön, aber ich habe doch noch so viel anderes dir zu erzählen, was so wichtig ist in meinem Leben. Das ist nicht Liebe, das ist Selbstfixierung, das ist Egozentrik. Davon will uns Gott befreien. Davon will er uns freimachen. Er will uns davon freimachen, von unseren Lasten, von unseren Sorgen, von unseren Nöten. Nicht, dass wir einfach das unter den Teppich kehren. Nicht, dass wir einfach sagen, ja, das gibt's nicht. Wir machen die Augen zu, ja, ich habe keine Probleme, mir geht's gut. Nein, wir sollen einander Lasten tragen. Und dazu gehört manchmal auch, dass wir es teilen. Dass wir nicht, wenn der andere mich fragt, wie geht's dir, erzähl doch mal ein bisschen aus deinem Leben, was bedrückt dich, was beschäftigt dich, dass wir sagen, oh ja, mir geht's schon gut. Wie geht's dir denn? So, ne? Weil wir denken so, ja, ich darf ja nicht von meinen Problemen und Nöten reden, weil es geht ja um den anderen. Daraus wird dann auch ein Problem, das wird dann auch ein komisches Gespräch. Ne? Also, wie geht's denn dir? Ja, mir geht's auch gut, aber wie geht's denn dir? Ne? Und das ist irgendwie schwierig. Ne? Einer trage des anderen Lasten, dazu gehört geben und nehmen, empfangen. Ne? Aber unsere Fixierung auf uns selbst, davon will uns Gott freimachen. Er möchte unser Problemlöser sein. Und wenn wir beide mit Lasten kommen, dann kommen wir doch gemeinsam, lass uns doch gemeinsam zum Herrn gehen. Du hast große Nöte, okay, komm, ich bete für dich. Und kannst du bitte auch für mich beten? Ich habe nämlich auch eine große Not. Lass uns doch zusammen vor den Herrn kommen und im Gebet das alles ablegen. Und dann, wie gesagt, der nächste Schritt. Wisst ihr, Geschwister, das ist so wichtig, dass wir zu diesem nächsten Schritt kommen. Herr, und was willst du jetzt von uns? Wir haben jetzt unsere Lasten bei dir abgelegt, unsere Sorgen, unsere Nöte. Wir vertrauen dir, dass du dich drum kümmern wirst, dass du handeln wirst. Herr, was willst du jetzt von uns? Was bewegt dein Herz? Na, und deswegen seid ihr ja heute Abend hier und nicht vorm Fernseher. Na? Weil ihr wissen wollt, was Gott bewegt. Und das wollen wir mal lesen. Offenbarung 14. Nachdem wir uns ein Kapitel lang und zwei Mittwoche mit der unheiligen Dreieinigkeit beschäftigen mussten, die unheilige Dreieinigkeit des Satans, setzt Gott hier wieder ein Gegenbild. Wir sehen das Tier und die Menschen, die das Siegel des Tieres annehmen, sie werden mit einem Siegel versehen. Sie werden bezeichnet. Ihnen wird ein Name aufgedrückt. Kapitel 14, Vers 1. Und ich sah, und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. Wir sehen vorher die vielen Menschen aus allen, aus jedem Stamm, jedem Volk, jeder Sprache, jeder Nation, die das Tier anbeten, die den Antichristen anbeten, der so eine wunderbare Botschaft hat. Diese Botschaft, sie ist lästerlich aus der Sicht aller Gottesfürchtigen, aber sie ist eine Botschaft, die dir in den Ohren kitzelt, so sagt Paulus das. In der Endzeit werden sich viele abwenden von der gesunden Lehre und werden sich zuwenden einer Lehre, die ihnen schmeichelt. Die ihnen sagt, ja, ist doch alles gut, ist alles wunderbar. Jetzt ist gerade die Evangelische Allianz, das ist eine tolle Verbindung von Geschwistern aus verschiedenen evangelischen Kirchen und Freikirchen und Leute, die Jesus lieben, die an den dreieinigen Gott glauben, an die Erlösung durch Jesus Christus, durch sein Blut am Kreuz von Golgatha, die auf die Wiederkunft Jesu warten, die das Wort Gottes als inspiriertes Wort Gottes annehmen. Mit denen setzen wir uns zusammen hin, mit denen beten wir zusammen. Einmal im Jahr machen wir eine ganze Woche zusammen. Die Evangelische Allianz in Deutschland hat ihre Glaubensgrundsätze sprachlich überarbeitet. Die letzte Überarbeitung stammt aus dem Jahre 1972. Die haben gesagt, okay, nach 40 Jahren muss jetzt mal wieder das, 45 Jahren muss das mal wieder neu gemacht werden. Ich bräuchte auch mal, ich bin auch Jahrgang 72, vielleicht machen die auch mal mit mir so eine Runderneuerung. Und das haben sie grundsätzlich gut gemacht. So, ich habe mir das heute nur mal so kurz durchgelesen in der Idea Spektrum. Und da gab es dann auch so einen Kommentar, der das auch so kommentiert hat. Und da gibt es einige Dinge, die, ja, diese vielleicht sogar besser hingekriegt haben als vorher. Aber eine Sache hat er zum Beispiel angemerkt. Bestimmte Sachen aus der alten Fassung sind weggelassen worden. Zum Beispiel etwas, was wir auch in Kapitel 14 lesen. Ich weiß nicht, ob wir es heute schaffen oder nächstes Mal. Aber das ist der zweifache Ausgang des Gerichts. Nicht, dass die Geschwister nicht mehr daran glauben, aber es ist einfach nicht mehr drin in dem gemeinsamen Bekenntnis oder in der gemeinsamen Grundlage, wo wir sagen, das ist so unsere Grundlage. Und es ist tatsächlich eins der angefochtenen Dinge unserer Zeit, wo es die Lehre Gottes ganz schön hart ist, ganz schön schwierig zu verdauen ist, Schwarzbrot. Nämlich, dass Menschen in der Ewigkeit in die Hölle gehen. Das mögen wir nicht hören. Das wollen wir lieber nicht hören. Es ist aber die Wahrheit Gottes. Es ist das, was Jesus verkündet hat, was seine Apostel verkündet haben, was uns Mose schon verkündet hat, was Daniel uns verkündet. Der Sünde sollt ist der Tod. Und es ist nicht nur das Sterben hier auf Erden, sondern es ist die ewige Trennung von Gott. Das ist aber ein Stück weit rausgeschrieben worden. Nochmal, ich will jetzt nicht der Evangelischen Allianz irgendwie negatives Zeugnis ausstellen. Nur ist es mir aufgefallen und jetzt in diesem Zusammenhang, ne, die Lehre, die uns in den Ohren juckt, die Lehre des Antichristen. Warum beten die Menschen den Antichristen an? Wir denken, das ist ein Tier, das ist eine Bestie. Wir sehen das hier in diesem Kapitel 13 und denken, warum sind die so blöde? Aber der Verführer, er kleidet sich als Engel des Lichts. Er tritt nicht auf mit Hörnchen und Schwefelgeruch, sondern er verführt. Als Jesus in der Einöde, in der Wüste war und dreimal verführt wurde vom Satan, da war seine Rede einschmeichelnd, verführerisch. Sie war so entgegenkommend. Er hatte Hunger, 40 Tage nichts gegessen. Er hatte so einen Hunger, er wäre fast dran gestorben. Und der Teufel sagt, hey, du hast es doch in dir. Du kannst doch aus diesen Steinen Brot machen. Du bist doch der Sohn Gottes. Mach das doch. Oder er sagt, guck dir dieses... Er zeigt ihm die Reiche dieser Welt, die Herrlichkeit dieser Welt. Vor seinen Augen führt er das vor. Die Schönheit, die Macht, die Herrlichkeit. Ich denke, er hat nicht nur den Reichtum, das Gold und den Glitzer und Glamour dieser Welt gezeigt, nicht nur den Jubel der Massen, sondern auch vielleicht hat er Jesus dadurch verführt, dass er ihm gezeigt hat, wenn du die Macht über diese Welt hättest, du könntest so viel Gutes tun. Wenn du die Macht hättest, du könntest so viel Gutes tun, statt dieser einfache, schlichte Wanderprediger in Israel zu sein. Mensch, die ganze Welt geht vor die Hunde. Mensch, ergreif doch die Macht, dann kannst du etwas Gutes bewirken in dieser Welt. Kannst du sofort alle Menschen speisen, kannst sie die Kranken alle heilen und so weiter. Ne? Lass dir doch diese Macht geben. Ich will nur, dass du mich anbetest. Das ist nur ein kleine Fußnote, kleiner Haken an der Sache. Aber die kannst du doch verkraften. Na, der Zweck heiligt die Mittel. So spricht der Teufel. Er ist nicht doof, sondern er ist verführerisch. Er weiß, wo er uns kriegen kann. Und das Dritte, er kann auch, er versucht Jesus auf die religiöse Art und Weise. Du bist doch der Sohn Gottes. So hast du doch besondere Verheißungen. Und guck mal, in seinem Wort steht das doch drin. Guck mal, hier steht es drin. Er wird dich auf seinen Händen tragen. Mach doch diesen Schritt. Geh doch diesen Schritt im Glauben. Spring hinab von dieser Zinne. Und Jesus weiß ganz genau, es ist nicht dran. Es ist nicht der Wille meines Vaters, dass ich diesen Schritt gehe. Ja, ich würde Glauben beweisen. Ich würde zeigen, dass ich ein glaubensmächtiger Mann bin, der dem Vater so sehr vertraut, dass er sogar von dieser Zinne springt. Aber nicht jeder, Geschwister, nicht jeder Schritt im Glauben ist auch ein Schritt, den Gott von uns will. Das ist interessant. Ja, uns wird manchmal suggeriert, ja, es geht nur darum, dass du möglichst große, verrückte Glaubensdinge tust. Und je größer und verrückter deine Glaubensschritte sind, desto größer und heiliger und besser bist du als Christ. Ja. Viele werden kommen und sagen, haben wir nicht in deinem Namen große Dinge getan? Und Jesus wird sagen, ich kenne euch nicht. Es geht darum, den Willen des Vaters zu tun. Und Jesus weiß das. Er lässt sich nicht verführen, auch nicht auf die religiöse Art und Weise. Er weiß, das ist der Wille meines Vaters. Ich werde nicht diesen Schritt tun. Ich weiß, dass ich meinem Vater vertrauen kann, aber ich will ihn nicht versuchen. Ich will ihn nicht auf die Probe stellen mit etwas, was gar nicht seinem Willen entspricht. Der Teufel verführt auf finstere, linke Art und Weise. Und er lullt uns ein. Und ja, er wird die Menschen, viele, viele, viele Menschen auf dieser Erde, ich schätze Millionen bis, ja, auch vielleicht sogar Milliarden von Menschen dazu bringen, dass sie den Antichristen anbeten, dass sie ihm folgen, dass sie sich ihm unterwerfen, dass sie seinen Namen annehmen und tragen. Wie auch immer dann konkret dann aussehen wird. Was sind dagegen 144.000? Also 144.000 sind schon eine Menge. Na, wenn du dir 144.000 vorstellst, hier in Hannover, das ist ja schon mal irgendwie schätzungsweise ein Viertel oder so, ein Drittel der Einwohner Hannovers. Ne? Das ist schon eine ganze Menge. Aber bezogen auf die ganze Welt, was ist das? Ist nicht viel. Aber es sind diejenigen, die den Namen des Lammes auf ihren Stirnen haben und den Namen seines Vaters. Lass uns das mal lesen in 2. Mose 28, Vers 36. 2. Mose 28, Vers 36. Da geht es um die Kleidung der Priester im Heiligtum, die angefertigt werden sollte. Gott hat für sein Volk eine Schar auserwählt, eine Familie und ihre Nachkommen, die im Allerheiligsten dienen sollten, die eine besondere Aufgabe hatten. Und gleichzeitig damit verbunden ein besonderes Vorrecht. Sie durften in die Gegenwart Gottes kommen. Aber sie hatten auch eine besondere Verantwortung. Wenn du die ganzen Gesetze liest über die Priester, sie mussten in besonderer Weise ihr Leben heilig halten, reinhalten. Und bei ihnen steht, in ihrer Kleidung, zu ihrer Kleidung gehört in Vers 36, und stelle aus reinem Gold ein blumenförmiges Stirnblatt her, und graviere darauf mit Siegelgravur ein, Heiligkeit dem Herrn. Heiligkeit dem Herrn. Das hänge an eine Schnur aus violettem Purpur, sodass es sich am Kopfbund befindet. An der Vorderseite des Kopfbundes soll es sein. Also, so sei es auf der Stirn Aarons, damit Aaron die Schuld der heiligen Dinge trage. Was bedeutet das? Das bedeutet diese Verantwortung zu tragen, die Söhne Israel heiligen werden bei allen Gaben ihrer heiligen Dinge. Und es soll beständig an seiner Stirn sein zum Gefallen für sie vor dem Herrn. Dieses Siegel drückt aus, ich gehöre dem Herrn. Wir gehören dem Herrn. Und alle die, die zu mir gehören, die mit mir sind, gehören dem Herrn. Diese 144.000, es ist eine Auswahl. Welche diese 144.000 sind, von denen hier die Rede ist? Da gibt es sehr unterschiedliche Auslegungen dazu. Ich habe eine Auslegung gelesen, die fand ich sehr plausibel. Dann habe ich die nächste Auslegung gelesen und habe gedacht, das ist ja jetzt genau was anderes, aber es klingt auch sehr plausibel. Was soll ich denn jetzt der Gemeinde sagen? Die 144.000, es kommt einmal schon vorher vor, diese Zahl, 144.000, in Kapitel 7, genau, in Kapitel 7. Und ich glaube schon, anhand dessen, was wir hier lesen, dass es sich hier um dieselbe Zahl und dieselben Menschen handelt. Auch wenn es einige Dinge gibt, die dagegen sprechen, so scheint es doch dieselbe Zahl zu sein. Es geht um die Versiegelten, und ich lese ab Vers 2, ich sah einen anderen Engel von Sonnenaufgang heraufsteigen, der das Siegel des lebendigen Gottes hatte, und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen gegeben worden war, die Erde und dem Meer Schaden zuzufügen, und sagte, schadet nicht der Erde noch dem Meer noch den Bäumen, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte aus jedem Stamm der Söhne Israels. Jeweils 12.000 aus den verschiedenen Stämmen. Hier geht es darum, dass Gottes Strafgericht auch in der ersten Hälfte der sieben Jahre der Bedrängnis auf die Erde kommt, durch die Posaunengerichte, die wir dann danach lesen in Kapitel 8, und dass diese 144.000 nicht davon betroffen sein sollen, wie auch Israel geschützt wurde bei den Plagen, bei den 10 Plagen in Ägypten. Auch dort lesen wir immer wieder bei den verschiedenen Plagen, dass Gott sein Volk Israel, das in Goschen gelebt hat, ausgespart hat von diesen Gerichten, die über das Land Ägypten gekommen sind. Da, wo die Finsternis war, da war in Goschen, bei den Israeliten war Licht. Zum Beispiel. Und hier wird eben auch gesagt, diese 144.000 aus dem Volk Israel, sie sollen versiegelt sein, damit sie nicht von diesen Gerichten betroffen werden. Wir sehen, dass das nicht die einzigen Juden sind. Es sind Auserwählte. Wir werden gleich noch sehen, was ihre Qualität auch ist, als die 144.000, als die Auserwählten aus dem Volk Israel. Sie haben, und das kann man nur indirekt herleiten, ein Ausleger schreibt, dass sie eben dafür zuständig sind, das Evangelium in der Zeit in dieser ersten Zeit, die ersten Hälfte der sieben Jahresperiode, das Evangelium hinauszutragen in alle Welt. Das, wie Matthäus 24 sagt, Jesus sagt in Matthäus 24, innerhalb dieser Zeit der Bedrängnis, und zwar in der ersten Hälfte, dass das Evangelium des Reiches gepredigt wird auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Das ist Matthäus 24, Vers 14. Diese Evangeliumsverkündigung wird von diesen 144.000 Juden durchgeführt. Die Juden sind ja über den ganzen Erdball verstreut. Und sie werden zurückgeholt in ihr Land. Wir haben das jetzt schon erlebt, die letzten 70 Jahre. Jetzt jährt es sich gerade 70 Jahre, dass der Staat Israel gegründet wurde. Auch davor sind Juden nach Israel zurückgekehrt. Aber es leben noch überall auf der Welt leben Juden. Ich habe vor 2 Wochen oder so einen afghanischen Juden kennengelernt. Der hier in Deutschland, der aus Afghanistan hier nach Deutschland gekommen ist. Der, wie viele Sprachen spricht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, er sprach von 5 Sprachen. Er hat eine Zeit in Schweden gelebt, kann Schwedisch. Er spricht sehr gut Deutsch, obwohl er nur 1,5 Jahre jetzt in Deutschland ist. Und so sind diese Juden prädestiniert dafür, Evangelisten in der ganzen Welt zu sein. Sie sind nicht ein Volk mit einer Sprache, sondern sie sind ein Volk mit vielen, vielen Sprachen auf dieser Erde. Sie können tatsächlich die Nation dieser Erde mit dem Evangelium erreichen. Es sind Juden, die sich bekehrt haben, die zu Jesus gehören. Das werden wir jetzt gleich sehen in Kapitel 14. Knechte unseres Gottes werden sie genannt. Sie sind versiegelt. Das heißt allerdings nicht, ich habe erst gedacht, ja, das heißt, dass sie beschützt und bewahrt werden die ganze Bedrängniszeit über. Aber das steht da nicht. Es steht eigentlich nur in dem Zusammenhang mit den Plagen, die kommen durch die Posaunengerichte. Was jetzt kommt aber mit dem Antichristen ist, dass die Heiligen verfolgt werden und getötet werden. Und ich glaube, ich bin mir sicher, dass diese 144 auch dazu gehören werden. Jetzt sehen wir in Kapitel 14, dass das Lamm, also Jesus, auf dem Berg Zion steht. Worauf bezieht sich das jetzt? Ich muss sagen, hier kann ich mich nicht richtig entscheiden. Bei den beiden Auslegungen, die ich gelesen habe, der eine sagt, der Berg Zion, das ist jetzt ein Bild von etwas, was in der Zukunft stattfindet, was gar nicht in diesem Zeitpunkt stattfindet, sondern erst im tausendjährigen Reich, nach dieser Bedrängniszeit, die jetzt kommt. Der andere Ausleger sagt, der Berg Zion ist hier symbolisch gemeint. Und das kann durchaus auch sein, wenn wir Hebräer 12, Vers 22 steht es auch, wird der Berg Zion auch symbolisch als der Ort benannt, wo wir als Christen hinkommen, wo wir uns hinversammelt haben. Der Ort des neuen Bundes, der neuen Gemeinschaft mit Gott. Ich weiß es nicht genau. Ich tendiere dazu, tatsächlich diese Auslegung sogar zu bevorzugen. Das Lamm stand auf dem Berg Zion mit ihnen 144.000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. Diejenigen, die nicht das Siegel, den Namen des Tieres angenommen haben, sondern die einen anderen Namen dort haben, sie werden umkommen. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie das Rauschen vieler Wasser und wie das Rollen eines lauten Donners. Und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfensängern, die auf ihren Harfen spielten. Das Wort, was hier steht, die Harfen, im Griechischen steht da ein Wort, was wir auch kennen, das steht Kithara. Also, vielleicht spielen sie auch Gitarre, also für alle Gitarristen unter uns. Und sie singen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, als nur die 144.000, die von der Erde erkauft waren. Das waren besondere Diener Gottes. Sie hatten einen besonderen Dienst. Und Geschwister, das müssen wir neidlos anerkennen. Es gibt Geschwister mit einem besonderen Dienst, die mit einem besonderen Dienst betraut sind. Und ihnen gebührt auch besondere Ehre. Und sie haben ein besonderes Lied, ein neues Lied, was sie singen. Aber nicht nur sie haben ein neues Lied, sondern wir alle haben ein neues Lied. Singt dem Herrn ein neues Lied. Psalm 33, Psalm 96, Psalm 98, Psalm 144, Psalm 149. Jedes Mal kommt diese Aufforderung, singt dem Herrn ein neues Lied. Ich habe das mal zu einer anderen Zeit, bei einer anderen Predigt mal gesagt. Ich erinnere einfach daran. Wir singen ein neues Lied. Wir singen nicht die alten Lieder. Wir singen nicht die alten Lieder der Angst. Wir singen nicht die alten Lieder der Sünde. Wir singen nicht die alten Lieder der Gottlosigkeit. Wir singen nicht die alten Lieder von Sorgen und Problemen. Wir singen nicht die alten Lieder der Selbstverherrlichung oder des Götzendienstes. Wir singen ein neues Lied. Das Lied von unserem Erlöser, von unserem Erretter. Von dem, der uns erkauft hat von dieser Erde. Mit seinem Blut. Und diese 144, sie sind stellvertretend, wie diese Priester, die in das Allerheiligste gekommen sind. Und insofern kann ich uns darin auch sehen, in diesen 144, in gewisser Weise. Es ist eine bestimmte historische Situation, die kommen wird. Es ist eine bestimmte Gruppe von Menschen, die tatsächlich 144.000 Menschen sein werden. Und doch sehe ich auch uns darin. Gott hat uns auch erkauft. Und wir singen das neue Lied, dass wir nicht mehr uns selbst gehören, sondern ihm. und damit verbunden, dass wir nicht mehr gebunden sind an die verzweifelten Versuche, uns selbst zu rechtfertigen, unser Leben selbst irgendwie einen Ewigkeitswert zu verschaffen, sondern dass wir darin ruhen, dass wir einen Gott haben, der ewig ist und uns ewiges Leben schenkt, der uns in seine ewige Familie aufnimmt, der uns mit ewiger Liebe geliebt hat. Wir singen dieses neue Lied unseres Vaters im Himmel, der uns liebt und der uns nie, niemals im Stich lässt, nie loslässt. Und der seinen eigenen Sohn gegeben hat. Das Kostbarste, was er hatte, hat er gegeben, um uns zu erkaufen. Wie viel wert bist du? Wie viel Geld kann man geben für dich, für deine Seele, für dein Leben? Was bist du wert? Ja, Menschen können sehr wenig wert sein. Jesus haben sie für wie viel Silberlinge verkauft? Menschen werden verschachert, auch heute noch, für ein Appel und ein Ei. Wie finster ist der Satan? Wie finster sind diejenigen, die von ihm gesteuert waren? Aber unser Gott, weißt du, wie viel wert du in seinen Augen bist? Er hat das Kostbarste gegeben, was er hatte, seinen eigenen Sohn. Jesus hat sein Leben für dich gegeben. Alles hat er gegeben für dich. Das ist das neue Lied, was wir singen. Das Lied von der Liebe Gottes, die alles übersteigt, was wir uns vorstellen können. Vor dem Thron, vor den vier lebendigen Wesen, vor den Ältesten. Niemand konnte das Lied lernen, als nur die 144.000, die von der Erde erkauft waren. Ich glaube, das bezieht sich auf die Menschen, die auf der Erde sind. Sie konnten dieses Lied nicht lernen, aber diese konnten es. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Diese sind es, die dem Lamm folgen, wohin es auch geht. Diese sind aus den Menschen als Erstlingsfrucht für Gott und das Lamm erkauft worden. Und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden. Sie sind untadelig. Da sind jetzt ein paar Sachen, die sind erklärungsbedürftig. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie unverheiratet sind. Dass sie tatsächlich nicht ihre Sexualität ausleben, sondern dass sie Macht über sich selbst haben, Enthaltsamkeit, Selbstbeherrschung. Dieses Wort bedeutet im Griechischen eigentlich Macht haben über sich selbst. Nicht davon bestimmt sein, von seiner Sehnsucht. Und das ist ja eine Sehnsucht, die nicht nur sexuell ist, sondern die den ganzen Menschen umfasst. Na, auch die Seele, die Sehnsucht der Seele nach einem Partner, nach einem, an den ich mich anlehnen kann, bei dem ich mich anschmiegen kann. Die Sehnsucht nach Zärtlichkeit. Diese 144.000 haben dem entsagt. Und einfach nur, damit wir das ein bisschen besser verstehen, den Zusammenhang, warum das hier wichtig ist, 1. Korinther 7 lesen wir mal dazu. Ab Vers 25. Wir lesen hier ein bisschen länger, also schlagt es ruhig auf. 1. Korinther 7, Vers 25. Über die Jungfrauen aber habe ich kein Gebot des Herrn. Das Wort Jungfrau ist eindeutig nicht verheiratet, aber noch mehr, noch nicht in sexuellem Kontakt mit jemand anders gewesen. Denn das ist Unzucht, wenn wir außerhalb der Ehe mit jemand anders schlafen. Die Jungfrauen aber habe ich kein Gebot des Herrn. Ich gebe aber eine Meinung als einer, der vom Herrn die Barmherzigkeit empfangen hat, vertrauenswürdig zu sein. Okay, Paulus, dann hören wir mal, was für eine Meinung du hast. Ich meine nun, dass dies um der gegenwärtigen Not willen gut ist, dass es für einen Menschen gut ist, so zu sein oder so zu bleiben, allein zu bleiben. Bist du an eine Frau gebunden, so suche nicht loszuwerden. Also erstmal wichtig, Paulus sagt, in der gegenwärtigen Situation ist es gut, solo zu bleiben, ledig zu bleiben. Alle Singles in der Gemeinde sagen immer, oh Mann, ich bin Single, ich bin irgendwie der Loser, ich habe keinen abgekriegt, ne? Und die anderen haben es gut, die sind verheiratet, die haben jemanden. Paulus sagt, also die Singles haben es besser. Die sind besser davor. Geschwister, manchmal müssen wir umdenken. Ne? Paulus sagt, als jemand, der vertrauenswürdig, wir würden ja immer sagen, okay, jetzt sagt Paulus seine Meinung, okay, was ist denn nun Paulus' Meinung? Das zählt ja nicht, ist ja egal. Warum steht es dann hier drin? Und Paulus sagt es, um uns nicht zu bedrängen, aber er sagt schon, Geschwister, nehmt meine Meinung ernst. Ich bin jemand, der vom Herrn als vertrauenswürdig erachtet wurde, das Evangelium zu verkünden. Um der gegenwärtigen Not willen ist es gut, dass für einen Menschen Single zu bleiben. Was heißt das jetzt, um der gegenwärtigen Not? Da werden wir gleich noch zu kommen. Bist du an eine Frau gebunden, so suche nicht loszuwerden. Okay, verstehe das jetzt nicht falsch. Menschen neigen ja immer zum Extrem. Okay, Paulus, du sagst, Single sein ist das Optimum. Okay, dann lasse ich mich scheiden. Dann trenne ich mich jetzt und lebe jetzt als Single. Geschwister, lacht nicht. Es hat Zeiten gegeben, wo Christen, sogenannte Christen, tatsächlich so gedacht und so gehandelt haben. Weil sie ihre Bibel nicht gelesen haben und auch nicht verstanden haben. Also Paulus sagt, wenn du verheiratet bist, bitteschön, bleib bitte verheiratet. Davon hat er vorher gesprochen in 1. Korinther 7, Scheidung ist ein No-Go für einen Christen. Scheidung ist ein No-Go. Bist du frei von einer Frau, so suche keine Frau. Also für alle Singles, die ständig unter dem Druck leben, ich muss doch einen Partner finden, ich muss doch einen Partner finden, lass es dir gesagt sein von Paulus, bist du frei von einer Frau oder auch von einem Mann, dann suche keinen. Entspann dich. Lass mal locker. Wenn du aber doch heiratest, okay, da hat sich doch einer gefunden und ja, der ist so nett und er hat so lieb gefragt. Da konnte ich nicht Nein sagen. Okay, ist kein Problem, damit hast du keine Sünde begangen, Schwester. Gräme dich nicht. Wenn du dein großes Ziel, nur für den Herrn zu leben, damit verwirkt hast, du sündigst nicht. Ja? Es geht hier nicht um Sünde oder nicht Sünde, sondern es geht darum, was Paulus hier auf dem Herzen hat. Und das ist, denke ich, wichtig auch für diese 144.000, um das zu verstehen. Wenn du aber doch heiratest, so sündigst du nicht. Und wenn die Jungfrau heiratet, so sündigt sie nicht. Aber solche werden Bedrängnis für das Fleisch haben. Ich aber möchte euch schonen. Das ist mein Wunsch. Ich möchte euch Leid ersparen. Die Ehe bedeutet Leid. Alle, die verheiratet sind, wissen, wovon ich rede. Sie bringt auch Leiden mit sich. Nein, die Ehe ist schön. Die Ehe ist gesegnet. Gott ist gut. Die Ehe ist gut. Aber Paulus sagt, es gibt Situationen, Umstände, die es Verheirateten schwerer machen als nicht verheiratet. Und er spricht von Bedrängnis. Und das ist genau das, worin diese 144.000 leben, in Bedrängnis. Unter Angriffen, unter Folterungen und dann am Ende auch als Märtyrer zu sterben. Das ist als Verheiratete viel schwieriger. Da ergibt es ein viel größeres Druckmittel. Ja? Die drohen gar nicht damit, mich umzubringen, sondern meine Frau und meine Kinder. Nee, dann opfere ich mich lieber und verleugne meinen Herrn um meiner Familie willen. Ich werde hin und her gerissen, ich werde auseinandergerissen. Paulus sagt, ich möchte euch schonen. In dieser heftigen Bedrängungszeit ist es für euch einfacher, wenn ihr tatsächlich nicht heiratet. Dies aber sage ich, Brüder, die Zeit ist begrenzt, dass künftig die, die Frauen haben, seien, als hätten sie keine, und die Weinenden, als weinten sie nicht, und die sich Freuenden, als freuten sie sich nicht, und die Kaufenden, als behielten sie es nicht, und die Weltnutzenden, als benutzten sie sie nicht, denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Diese Verse kann man jetzt intensiv und tief auslegen, das lasse ich jetzt einfach, wir gehen weiter. Ihr könnt aber mal drüber nachdenken, es ist interessant, diese Verse. Ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid. Ohne Sorge um einen Ehepartner, ohne Sorge um eine Familie. Ja, wir tragen Sorge für eine Familie, wir tragen Sorge für Kinder. Wir sorgen uns als Eltern ständig um unsere Kinder. Wir sorgen uns auch um unseren Ehepartner, wenn er dann plötzlich eine schwierige Diagnose kriegt. Wir pflegen, ne, Ehepartner, und das ist so wunderbar. Es ist ein Dienst Gottes, ich sage euch, das ist nicht, wir dürfen das hier nicht falsch verstehen. Na, es gibt andere Bibelstellen, die uns ganz klar vor Augen führen, dass wir ein Zeugnis für die Liebe Gottes sind, in der Hingabe an unseren Ehepartner. Ehepartner pflegen ihre Ehepartner, na, über Jahre, geben sich hin, investieren Zeit, Kraft, Energie, nur für diesen einen Menschen, den sie lieben. Sie können dann natürlich nicht monatelang auf Missionstour gehen, oder? Das geht nicht. Ist nicht drin. Und das war Paulus' Berufung. Er hat gesagt, das ist meine Berufung. Ich muss das Evangelium rausbringen, so viele Menschen wie möglich, die alle das Evangelium noch nicht gehört haben, die Gott nicht kennen. Ich muss raus, ich muss denen das alles erzählen. Da brauche ich kann ich keine Frau brauchen, kann ich keine Kinder brauchen. Ja, hört sich hart an, ist aber wahr. Er ist viel freier damit. Aus der Perspektive argumentiert er. Alle, die verheiratet sind werden und Kinder haben, die werden sagen, naja, Paulus, naja, ne? Ist nur die eine Seite der Medaille. Paulus hat, wie gesagt, auch andere Dinge gesagt. Ne? Epheserbrief, Kapitel 5, ne? In den Timotheusbriefen, ne? Kann man alles nachlesen. Aber hier geht es um diesen Punkt. Wenn du Jungfrau bist, wenn du Jungmann bist und nicht verheiratet, es gibt sehr gute Gründe, so zu bleiben. Wo waren wir? In Vers 32. Ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefallen möge. Der Verheiratete aber ist um die Dinge der Welt besorgt, wie er der Frau gefallen möge. Und so ist er geteilt. Die unverheiratete Frau und die Jungfrau ist für die Sache des Herrn besorgt, damit sie heilig sei, ein Leib und Geist. Die Verheiratete aber ist für die Sache der Welt besorgt, wie sie dem Mann gefallen möge. Natürlich ist die Sorge um meinen Ehemann nicht unbedingt ein Gegensatz zu der Sorge um den Herrn, für die Sache des Herrn. Aber es kann so oft so schnell dazu kommen, dass mein Wunsch, meiner Frau nahe zu sein, mit ihr Zeit zu verbringen, ihre Wünsche von den Augen abzulesen, na, dass sie mir wohlgesonnen ist, dann will ich doch immer das tun, das, was ihr gefällt. Aber das ist nicht unbedingt immer das, was dem Herrn gefällt. Und dann bin ich hin und her gerissen. Klar, ich kann versuchen, meine Frau dazu zu gewinnen, zu dem, was dem Herrn gefällt, dass sie Verzicht übt auf die Dinge, die sie eigentlich gerne von mir möchte. Und wenn sie eine geistliche Frau ist, dann können wir sehr wohl, sehr intensiv dem Herrn dienen. Wir sehen auch Beispiele in der Bibel, in der Apostelgeschichte, hier dieses Ehepaar, Priscilla und Aquila, die gemeinsam dem Herrn gedient haben, die umhergezogen sind, die ihren Kopf gemeinsam hingehalten haben für Paulus. Aber das sind die seltenen Ausnahmen. Oft ist es so, dass die Ehe eher dazu führt, dass du im Dienst für den Herrn nachlässt. Es gibt immer wieder solche Situationen, wo du hin und her gerissen bist. Wo dein Ehepartner eben nicht im Geist ist, sondern im Fleisch ist. Und wir sehen es beim ersten Ehepaar, oder? Satan kam heran, die Schlange kam heran an Eva und sagte, hier, die Frucht. Und Adam, ich bin überzeugt, dass er daneben stand und in der Nase bohrte und den Satan einfach machen ließ, sich dahinter versteckte, hinter seiner Frau, seine Frau vorschob, hier, kümmer du dich mal darum, ne? Und Eva, so, ne, hemdsärmlich dachte, ja, das kriege ich auch hin, ne? Ich bin ja stark. Ne, dieser Hampelmann. Und dann lässt sie sich verführen zur Sünde, zum Unglauben, zum Misstrauen gegenüber Gott, vertraut der Schlange all ihren Lügen. Und dann isst sie die Frucht und sie nimmt von der Frucht und gibt sie dem Mann neben ihm. Und was passiert? Dieser Mann, dieser Adam, weiß ganz genau, das ist Sünde, was wir hier tun. Aber anstatt, dass er sich seine Frau gewinnt für den Weg Gottes, sie abhält davon, diese Frucht zu essen. Anstatt vielleicht sogar zu sagen, okay, wenn du den Weg mit der Schlange gehen willst, ich werde Gott treu bleiben. Stattdessen will er der Frau gefallen. Genau das ist es. Und Paulus sagt, ich will das nicht, dass das in euer Leben hineinkommt. Deswegen kann es gut, ist es eine gute Sache, solo, Single zu bleiben, weil du so ganz für den Herrn da sein kannst. Wenn deine Frau abends Fernsehen gucken will, du möchtest eigentlich eine Gebetsnacht machen, ne? Dann, was machst du? Du betest eine Viertelstunde unten im Wohnzimmer und denkst dann irgendwann, ja, jetzt reicht's ja auch, jetzt gehe ich mal hoch zu meiner Frau und setze mich mit vor die Glotze. Also das kann auch genauso gut andersrum sein, ne? Versteht mich jetzt nicht falsch. Die Männer können genau so hinderlich sein. Das meint Paulus hier in diesem Zerrissensein, ne? Es kann sein, dass du einen geistlichen Mann oder eine geistliche Frau hast, die mit dir an einem Strang zieht und die gemeinsam voller Inbrunst dem Herrn folgt. Aber oft ist es nicht so. Dies aber sage ich zu eurem eigenen Nutzen, nicht um euch eine Schlinge überzuwerfen, sondern damit ihr ehrbar und beständig ohne Ablenkung beim Herrn bleibt. Das ist Paulus Herzensanliegen. Wenn aber jemand denkt, er handle ungeziemend mit seiner Jungfrau, wenn er in der Vollkraft steht, und es muss so geschehen, so tue er, was er will, er sündigt nicht. Sie sollen heiraten. Wer aber im Herzen feststeht und keine Not, sondern Macht hat über seinen eigenen Willen und dies in seinem Herzen beschlossen hat, seine Jungfrau zu bewahren, der handelt gut. Du musst aber, die Frucht des Geistes, der Enthaltsamkeit, muss so weit gewachsen sein, dass du den Anfechtungen und Versuchungen Widerstand leisten kannst in Bezug auf die Unzucht. Ja, Paulus spricht auch von einer Gabe. Es ist mir gegeben, diesen Weg zu gehen. Nicht allen ist es gegeben. Also, wer seine Jungfrau heiratet, handelt gut und wer sie nicht heiratet, wird besser handeln. Und das sind diese 144.000. Sie haben diese Entscheidung getroffen und sind jungfräulich geblieben. und sind dadurch befähigt, Evangelisten zu sein in dieser finsteren Welt, wie sie uns gezeigt wird in der großen Bedrängniszeit. Und deswegen sind sie auch ausgewählt. Nicht alle Juden sind dazu ausgewählt worden. Einige sind in die Wüste nach Petra, sind dann in die Wüste nach Petra gekommen. Aber diese 144.000 nicht. So, jetzt ist es schon wieder viel zu spät. Sorry, Leute. Entschuldigt, dass ich das so lange gemacht habe. Wir sind auch noch lange nicht fertig hiermit. Diese sind es, die dem Lamm folgen, wohin es auch geht. Es sind entschiedene Christen. Und darum geht es Paulus, darum geht es Gott, darum geht es Gottes Geist. Dass du ein entschiedener Christ bist. Dass für dich Jesus die Nummer eins ist. Dass sein Name auf deiner Stirn geschrieben steht. Dass du bereit bist, mit ihm zu gehen, wo immer Jesus auch hingeht. Dass du dich von nichts und niemand ablenken lässt, seinen Willen zu tun. Wie kann das geschehen? Wie können wir diese Entschiedenheit in unserem Herzen haben? Es ist alles sein Werk in uns. Das Einzige, was wir tun sollen und müssen, ist zu sagen, Herr, hier bin ich, nimm mich, reinige mich. Fülle mich mit deinem Geist, mit dieser Entschiedenheit, die Jesus selbst hatte in der Begegnung mit dem Satan. Herr, fülle mich mit deinem Geist, nicht mit meinem Geist, mit meiner Fleischlichkeit, sondern mit deinem Geist möchte ich gefüllt sein. Und das ist der Bund, den Jesus uns anbietet. Hier, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Nimm es in dich auf, nimm mich in dich auf. Und das ist der neue Bund, von dem Jeremia auch gesprochen hat. Ich werde machen, dass du in meinen Geboten wandelst. Ich werde dir diese Entschiedenheit geben. Es ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die die Jünger so mutig machte, trotz Bedrängnis das Wort zu verkünden in Freimut, Apostelgeschichte 4. So lass uns das mal jetzt nehmen. Mit diesem Anliegen, mit diesem Gebet, dass Jesus uns reinigt, dass er uns von aller Sünde reinigt und uns diese Entschiedenheit gibt, für ihn allein zu leben und seinem Willen zu folgen.